168 Tote, darunter 19 Kinder, wie Hass zum größten Bombenanschlag in der Geschichte Amerikas führte. Ich bin Journalist Konrad Roth und das ist der Podcast Crime Scene, berühmte Kriminalfälle. Crime Scene, Episode Nummer 27. Am 28. Februar 1993, da führte das FBI in der Bundeshauptstadt Waco in Texas bei der militanten und rechtsradikalen Sekte der sogenannten Branch Davidians unter der Leitung des selbsternannten Propheten David Koresh eine Razzia durch, welche dann aber eskalierte und bei der dann im folgenden Feuergefecht 4 Bundesagenten und auch 6 der Sektenmitglieder getötet wurden. Das FBI belagerte daraufhin das Sektenzentrum unfassbare 51 Tage lang. Um schließlich die Rechtsextremen zum Aufgeben zu zwingen, da wurde dann am 19. April ein Tränengasangriff durchgeführt, in dessen Verlauf aber dann ein Feuer ausbrach, das nahezu alle Gebäude zerstörte. Und in diesem Feuer und auch in dem hier stattfindenden Schusswechsel, bei dem schließlich vom FBI auch Panzerfahrzeuge eingesetzt wurden, da kamen schließlich Koresh und auch weitere 76 seiner Anhänger ums Leben. Niemand konnte dabei ahnen, dass die Tragödie von Waco 2 Jahre später zum größten Bombenanschlag in der Geschichte der Vereinigten Staaten führen würde. Am 23. April 1968, als mittleres von 3 Kindern im Staat New York geborene und irisch-katholische Timothy McVeigh, der wurde nach der Trennung seiner Eltern dann von seinem Vater und auch von seinem Großvater aufgezogen, welcher ihn immer wieder zur Jagd in den Wald mitnahm. Obwohl McVeigh von frühester Jugend an immer nur an Schusswaffen und auch am Schießen interessiert war, hatte er dann, vielleicht auch für seinen Großvater, dann doch die Prüfung zum Jagdschein bestanden. Der immer schüchterne und von seinen Mitschülern ohne Kontakte zum Mädchen gemobbte Einzelgänger, der entwickelte sich dann danach zum Computerspezialisten, der sich dann während seiner Highschool-Zeit immer wieder auch sogar in Regierungssysteme einhaken konnte. Bereits nach einem Vierteljahr verließ er dann das College, wonach er dann als 20-Jähriger oder knapp 20-Jähriger zunächst in einem Restaurant und danach auch für einen Sicherheitsdienst arbeitete. In dieser Zeit hatte sich McVeigh nach dem Lesen von rechtsradikaler Literatur dann zu überzeugten Rassisten und auch Antisemiten entwickelt. Folgerichtig erwarb er dann so auch die Mitgliedschaft im berühmt-berüchtigten Ku Klux Klan. Und er war dann danach auch eng mit den über das ganze Land verteilten rechtsextremen Milizen verbunden. Beim amerikanischen Militär dann, da schaffte er es sogar bis zum Zugführer und nahm danach 1991 als Sergeant am 2. Golfkrieg teil, aus dem er dann mit mehreren Auszeichnungen, darunter sogar ein Bronzestar, zurückkehrte. Aber aufgrund seiner rechtsextremen Einstellung, da wurde ihm dann die Aufnahme in das Spezialkommando der sogenannten Special Forces verwehrt, was natürlich seine negative Einstellung zur Regierung dann weiter vertieft hat. Wieder zurück in Amerika, da arbeitete McVeigh dann bei einer Sicherheitsfirma ohne jede Aufstiegschance bis zu 80 Stunden in der Woche. Wie so viele Kriegsveteranen litt auch er an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und immer mehr glaubte er an staatsfeindliche Verschwörungstheorien. Die Regierung, ja, die wolle die Bürger entwaffnen, die Verfassung abschaffen und auch einen Polizeistaat gründen. Und durch den im ganzen Land bekannten Vorfall von Ruby Ridge in Idaho, bei dem dann 1992 bei einer Kontrolle vom FBI-Fahndern dann mehrere Anhänger einer rassistischen Organisation, darunter eben auch leider eine junge Mutter und auch ein Jugendlicher, erschossen worden waren, da sah er natürlich seine Ansichten voll bestätigt. Dann im Januar 1993, da gab McVeigh seinen Job auf und er fuhr einmal quer durch Amerika. Er übernachtete dort in Wohnwagensiedlungen und auch in Motels. Er besuchte Freunde aus seiner Militärzeit und lebte vom Verkauf von regierungsfeindlichen T-Shirts, Mützen, Autoaufklebern und auch Waffen. Und als Anhänger dieses so fanatischen Sektenführers David Koresh, da hatte McVeigh dann das Ende der Belagerung von Waco extrem wütend gemacht. Und seine radikale Feindschaft zur Regierung war nun noch stärker geworden und er begann systematisch jetzt einen Anschlag gegen den verhassten Staat zu planen. Und als Zeitpunkt dafür, da hatte er sich ganz bewusst den 19. April ausgesucht, weshalb werden wir dann gleich noch hören. Für einen Sprengstoffanschlag, ja, da hat der Täter ja zwei Möglichkeiten. Er kann wenig Sprengstoff verwenden, der dann natürlich leichter zu beschaffen ist, mit dem man dann aber auch wesentlich näher an die Ziele herankommen muss. So wie dies die Rote Armee-Fraktion RAF beim Attentat auf Bankier Herrhausen, wie bei uns in der Folge 15 im Buch, oder auch der israelische Geheimdienst Mossad bei seinen Aktionen mit Sprengkörpern unter dem Bett und auch sogar im Telefon gegen die Mitglieder in seiner Rache, diese Mitglieder des Schwarzen Septembers in seiner Rache für das Olympia-Attentat 1972 durchgeführt hat, wie wir in Folge 24 im Buch ja auch lesen können. Bei großen Bombenattentaten dagegen, wie zum Beispiel gegen Häuser oder auch gegen Züge oder gegen Hafenanlagen, da ist natürlich so viel mehr an Sprengstoff wesentlich schwieriger zu beschaffen, auch herzustellen, auch zu transportieren, dann auch noch in möglichst großer Nähe zum Ziel zu platzieren. Ja, und dann muss man ja auch noch im Gegensatz zu den arabischen Selbstmordattentätern einen sicheren Fluchtweg finden. Wir schreiben nun den 19. April 1995. Timothy McVeigh, der beruflich hier gewesen war, der hatte sich die Stadt Oklahoma City im gleichnamigen Bundesstaat im Süden der USA ausgesucht und dort dann ein großes Bürogebäude. Warum? Weil sich dort große Leitstellen der von ihm so verhassten Regierung befanden, nämlich auch des Secret Service und auch der Drogenbehörde DEA. Leider war dort im Erdgeschoss auch ein Kindergarten vorhanden. Einen Tag zuvor, da hatte McVeigh unter falschem Namen einen gelben Ford Transporter angemietet und hatte dann dort seinen aus Ammoniumnitrat und 400 Liter Nitromethan bestehenden Sprengsatz eingebaut. Insgesamt hatte diese Bombe dann ein Gewicht von 2,5 Tonnen. Zu Beginn der Geschäftsstadt ist es natürlich schwer, vor dem Bürogebäude überhaupt einen Parkplatz zu finden. Aber McVeigh hat Glück. Bei seiner zweiten Vorbeifahrt, da verlässt direkt vor ihm ein Lieferant seine Parklücke. Und er kann dann tatsächlich direkt vor dem Haus stehen bleiben. Er klettert darauf nach hinten, stellt den Zünder auf 10 Minuten ein und verlässt danach eilig die Gefahrenzone. Es ist der 19. April 1995. Ganz bewusst hat der Attentäter diesen zweiten Jahrestag der Eroberung von Waco gewählt. Es ist 9.02 Uhr. Da erschüttert eine gewaltige Explosion das Zentrum der 500.000 Einwohner zählenden Landeshauptstadt. Eine Explosion, die dann sogar noch in 1,5 Kilometern Entfernung wahrgenommen wurde. Das gesamte vordere Drittel dieses neunstöckigen Murrah Federal Buildings, ja, das war wie mit einem Messer förmlich abrasiert worden. Ein riesiges Loch klaffte in der Mitte des Gebäudes. Schreiende Menschen, Rauch, Feuer, riesige Rauchschwaden liegen über der gesamten Innenstadt. Unglaubliche 300 weitere Häuser dort waren durch die Explosion beschädigt worden. Es gab dann 800 schwer und auch lebensgefährlich Verletzte und 168 Menschen hatten ihr Leben verloren. Darunter auch 19 Kinder, die in und vor dem Kindergarten im Haus gerade gespielt hatten. Besonders tragisch war sicherlich auch, dass eine Krankenschwester und Mutter von 4 Kindern, die die Detonation in ihrer nur 3 Straßen entfernten Wohnung gehört hatte und sofort zum Tatort geeilt war, um zu helfen, dann von herabfallenden Trümmern erschlagen worden war. Fernsehen und Radio, ja, die berichten rund um die Uhr. Und als dann die ersten Aufnahmen vom Tatort auf den Fernsehbildschirmen zu sehen waren, ja, da fühlten sich die Amerikaner ganz unwillkürlich in die Zeit des Golfkrieges zurückversetzt. Denn diese so entsetzlichen Bilder, ja, die hätten genauso gut auch aus Beirut oder Bagdad stammen können. In dieser so evangelischen, erzkonservativen Stadt, ja, da werden sofort Islamisten hinter dem Anschlag vermutet. Bereits kurz nach dem Eingang der Meldung von dem Bombenattentat verkündet Präsident Clinton, man werde alles tun, um die Täter so schnell wie möglich zur Strecke zu bringen. Daraufhin werden über 1000 Polizeikräfte auf den Fall angesetzt. McVeigh, der die gigantische Explosion am Stadtrand wahrgenommen und danach auch davon im Autoradio davon gehört hatte, ja, der war dann im Hochgefühl seines großen Triumphes leichtsinnig geworden. Rund 90 Kilometer vom Tatort entfernt, da wurde er dann in eine Kleinstadt rund 2 Stunden nach dem Anschlag wegen seines unglaublich vorne fehlenden Nummernschildes kontrolliert. Und dann auch wegen einer im Wagen befindlichen, nicht registrierten Waffe in Haft genommen. Niemand wusste zu dieser Zeit, dass hier der Massenmörder von Oklahoma City im Gefängnis saß. Dort in Oklahoma City, da waren die 30 vor dem Haus abgestellten Fahrzeuge völlig zerstört. Aber ein Parkplatz dort, der war leer. Und hier hatte man dann eine Autoachse gefunden, die zu keinem der anderen Wagen dort passte und auf der eine Nummer eingestanzt war. Und über diese konnte dann festgestellt werden, dass es sich hier um einen gelben Ford-Lastwagen vom Typ F700 gehandelt hatte, der von einem gewissen Robert Kling angemietet worden war. In der darauf sofort erfolgten Umgebungssuche, da informierte dann bei seiner Befragung ein Motelbesitzer des FBI, ja, er könne sich an einen Mann erinnern, der mit einem solch auffallenden Fahrzeug bei ihm gewohnt hatte. Dessen Name war Timothy McVeigh. Und die darauf angelaufene Fahndung nach ihm, ja, die ergab dann, dass dieser sich wegen des Waffenbesitzes und des fehlenden Nummernschildes tatsächlich bereits in Haft befand und nach Zahlung eines Ordnungsgeldes in etwa einer Stunde entlassen werden sollte. Das FBI war dann im wirklich letzten Moment eingetroffen, ehe McVeigh wieder verschwunden gewesen wäre. Bei seiner Verhaftung, da hatte McVeigh ein T-Shirt getragen, das ein Bild von Abraham Lincoln zeigte und mit der Aufschrift Sic Semper Tyrannis. Für, frei übersetzt, so soll es immer Tyrannen ergehen, versehen war. Das waren die Worte, die John Wilkes Booth 1865 ausrief, nachdem er im Ford's Theater in Washington Präsident Lincoln erschossen hatte. Über eine Überwachungskamera konnten dann im Hotel zwei Komplizen McVeighs, ehemalige Soldaten wie er, ermittelt werden, die den Bombenlaster besorgt und auch bei der Beschaffung des Sprengstoffs mitgewirkt hatten. Im Prozess dann hatte McVeigh seinen Anschlag als Racheakt für die FBI-Aktion in Waco mit auch dem Tod von Sektenführer David Koresh begründet. Diese 19 Kinder, die seiner Autobombe zum Opfer gefallen waren, ja, die täten ihm zwar leid, gleichzeitig aber hatte er sie eben als Kollateralschäden bezeichnet. Seine beiden Komplizen, die wurden dann zu jeweils 100 Mal lebenslänglich verurteilt und so sind sie auch heute noch, jetzt genau 30 Jahre später, immer noch in Haft. Timothy McVeigh selbst, da wurde im Juni 1997 nach einer nur halbstündigen Beratung von der Jury des Bundesgerichts in Denver zum Tode verurteilt. Er blieb dabei vollkommen gelassen und auch teilnahmslos. Präsident Bush, der hatte dann mehrere Gnadengesuche abgelehnt und so wurde der Massenmörder von Oklahoma City schließlich dann im Jahr 2001 durch die Giftspritze hingerichtet. Nachdem er als Henkersmahlzeit Pfefferminzschokoladeneis gegessen und auch auf ein letztes Wort verzichtet hatte. Wenige Tage vor seiner Hinrichtung hatte McVeigh einem Reporter der New York Times ein langes Interview gegeben, an dessen Ende er zu dem Journalisten lächelnd und völlig ruhig sagte: »Wissen Sie, ich habe gewonnen. Ich bin der Sieger. Denn, krass ausgedrückt, da steht es jetzt 168-1 für mich. Und es gefällt mir, dass ich der erste Häftling sein werde, der nach der Wiedereinführung der Todesstrafe im Jahr 1973 dann auf Bundesebene hingerichtet wurde. Ja, und das Wichtigste für mich ist, ich habe meinen Platz in den Geschichtsbüchern sicher. An mich wird man sich immer erinnern. Aber wie sieht es da bei Ihnen aus? Wenn man die Attacke auf das World Trade Center im Jahr 2001 als Flugzeugangriff bezeichnet, so bleibt dann die Tat des damals 26-jährigen Ex-Soldaten bis heute der größte Bombenanschlag in der amerikanischen Geschichte. Neben dem dann abgerissenen Gebäude, da wurde zur Erinnerung an den Anschlag dann 1997 ein Denkmal errichtet. Und umrahmt vom zurückgebliebenen Fundament des Hauses, ja, da befindet sich heute das sogenannte Feld der leeren Stühle. Die dort auf dem Rasen angebrachten und in neun Reihen, natürlich für die neun Stockwerke stehenden, 168 gläsernen Stühle, ja, die stehen für die Opfer des Anschlags. Und im Sockel dieser Stühle ist auch immer ein Name eines der Opfer eingraviert. Unter den 168, da befinden sich auch 19 kleinere Stühle, symbolisch für die 19 Kinder des im Gebäude befindlichen Kindergartens, welche dann bei dem Anschlag ums Leben gekommen waren. Und ein weiterer Teil des Mahnmals ist schließlich der Survivor Tree, eine über 100 Jahre alte Ulme, die da auf dem Parkplatz direkt vor dem Anschlagsort steht. Die hatte durch die Explosion sämtliche Blätter verloren, war schwer verbrannt worden. Eigentlich wollte man sie fällen, aber da hat man sich doch entschieden, den Baum für ein langsames, endgültiges Absterben zum Gedenken an das furchtbare Geschehen stehen zu lassen. Und gegen alle Erwartungen erholte sich der Baum danach. Er blüht wieder in voller Pracht und er steht heute als Symbol für seinen Überlebenswillen und auch für den seiner gesamten Nation. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken, der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.